Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute bewegen wir uns zwischen Klimapolitik, Technik und globaler Verantwortung. Sarahs und mein Gast heute ist Professor Mark Lawrence. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Research Institute for Sustainability, kurz RIFS, in Potsdam. Das RIFS forscht mit dem Ziel, gesellschaftliche Verwandlungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit zu verstehen, zu befördern und zu gestalten.
Ja, und Professor Mark Lawrence forscht unter anderem zu Climate Engineering sowie transdisziplinär für und mit Klimapolitik und bringt dabei auch einen besonderen Blickwinkel mit, denn er ist US-Amerikaner. Da werden wir natürlich auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Herzlich willkommen aber erstmal an dieser Stelle.
Hallo, Herr Professor Lawrence.
Ja, danke sehr für die Einladung.
Ja, dann legen wir doch direkt mal los und ich würde dann auch den Blick zuerst in die USA richten. Da ist es ja so, dass wir seit gewissen Monaten auch Donald Trump wieder mit verfolgen dürfen und das natürlich auch im Bereich Klimaschutz Auswirkungen hat. Wie nehmen Sie das denn persönlich wahr?
Also drei Punkte dazu. Erstens, es ist schreckhaft, natürlich. Also für jeder, der und die oder der sich interessiert für Nachhaltigkeit im Allgemeinen oder Klimaschutz spezifisch hier, sind die Entwicklungen in den USA auf der Weltbühne ein großes Setback, also ein großer Rückschritt, den wir machen. Und das sehen wir nicht gerne, natürlich. Und wir sehen es als eine Herausforderung, die hoffentlich zumindest dazu führen wird, also ich bin schließlich Amerikaner, ich bin nicht mehr so optimistisch, wie ich früher war. Ich bin immer noch hoffnungsvoll, sagen wir. Und hoffentlich dazu führen wird, dass die Länder und die Kulturen, die Gesellschaften, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, sich besser zusammenbündeln und einen Gegenstrom aussetzen. Das Zweite, was ich sehe, ist, natürlich ist es gang und gäbe in den Medien und in den medienfolgenden Landschaft, Sachen zu vereinfachen und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und alle schielen in den USA, weil Donald Trump den größten Hai im Fischbecken ist, sozusagen. Der macht wirklich die größte Wellen im Moment und vor allem in Bezug auf Gegennachhaltigkeitsströmungen und kriegt sehr viel Aufmerksamkeit dafür. Aber es ist nur ein Teil von einem größeren Gefüge. Und ich glaube, das müssen wir auch im Auge halten, dass es andere Führungskräfte gibt, Bolsonaros und Putins und so weiter, die im Auge kommen, die auch herausfordernd sind, wenn es gegenströmig, gegenläufig sind, wenn es zur Nachhaltigkeit kommt. Und es gibt auch 70 Millionen Personen, plus minus, wer weiß, wie genau die Wählerzahl gewesen ist, aber mehrere 10 Millionen Personen in den USA, die für Donald Trump gestimmt haben, die für solche Führungskräfte auch in anderen Ländern sind. Und das ist problematisch. Und das Dritte ist, eine Person wie Donald Trump interessiert sich hauptsächlich für seine eigene Aufmerksamkeit, also für die Aufmerksamkeit, die ihm gewidmet wird. Er will in der Mittelpunkt sein. Und je mehr wir in Richtung USA schielen, desto mehr setzen wir ihm in den Mittelpunkt und desto mehr dienen wir genau das, was er will. Es ist ein bisschen gewagte These, aber vielleicht sollen wir uns etwas mehr auf unseren eigenen konzentrieren und vor allem vorsichtig sein, wenn wir ihm Aufmerksamkeit geben, dass es dann wirklich ganz klar negative Aufmerksamkeit ist, weil wir gegen die Sachen sind, die er größtenteils mag.
Ja. Bleiben wir mal ein bisschen auf der politischen Ebene. Wie sehen Sie denn die Rolle Deutschland in diesem geopolitischen Spiel? Können oder müssen Deutschland und die anderen Industrienationen gerade in so einer Phase mehr tun, auch mit Blick auf deren historisch kumulierte Emissionen? Also wir kommen ja auch nicht von nichts, sondern wir haben ja auch einiges hier noch zu tun, was das Thema angeht.
Deutschland hat in dieser Situation die Möglichkeit, eine noch wichtigere Rolle einzunehmen, als sie bisher gehabt hat. Und diese ist schon sehr wichtig. Also in der letzten deutschen Regierungszeit, letzte Legislaturperiode, haben Personen wie Annalena Baerbock und Jennifer Morgan ziemlich viel und vielen anderen, also die zwei als Prominente im Vordergrund, ziemlich viel auf der internationalen Bühne geschafft, also wirklich bewegt. Und wir denken zurück an den COPs, wo sie aktiv gewesen sind in das Voranbringen von manche bisher richtig stockenden Verhandlungen. Deutschland hat, und ein Teil davon ist, dass die deutsche Bevölkerung an sich eine größere Gesamtinteresse in Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat als viele andere Länder. Nicht allen anderen, also ich würde sagen, in den skandinavischen Ländern ist es schon etwas mehr in der Gesellschaft verankert, aber in Deutschland ist es relativ stark in der Gesellschaft. Und das heißt, dass Deutschland als eine der stärksten Industrieländer weltweit auch mit einer Gesellschaft und einer Politik, die von der Gesellschaft gewählt wird, die Interesse hat in Klimaschutz und anderen Nachhaltigkeitsthemen, kann wirklich was bewirken. Jetzt ist die USA weg von der führenden Rolle, die sie in der Vergangenheit manchmal hatten, weg von der Bühne ist, dann kann Deutschland eine noch wichtige Rolle einnehmen. Und in Bezug auf Verantwortung, das hängt jeder, das ist jeder für sich, wie man sich dann dieses moralisch aufteilt und versteht. Also sprich, ich für mich denke, da Deutschland unter den größten Verursachern sind für die aktuelle Klimawandel, historisch gesehen, hat sie eine erhöhte Verantwortung. Anderen würden sagen, naja, aber wir sind nur 0,2% von den aktuellen Emissionen, was sollen wir denn tun? Also beide Ansichten werden von verschiedenen Personen geprägt. Und man kann nicht sagen, welche Ansicht richtig ist, weil man kann sagen, was effektiver ist oder nicht. Aber von beiden Seiten, auch die sagen, wir haben wenig Verantwortung jetzt, sie wollen trotzdem in aller Wahrscheinlichkeit einen Klimawandel eindämmen. Sie wollen trotzdem den Klimawandel nicht zu stark haben, weil es wird dann unseren Industrie im Wege kommen. Und wenn Deutschland nicht als Vorreiter in den internationalen Rolle einnimmt oder eine Rolle für sich einnimmt, wer wird das machen? Und dann werden wir noch einen stärkeren Klimawandel haben, das gegen den Interessen von allen ist.
Okay.
Lassen Sie uns doch über das Pariser Klimaabkommen sprechen. Die 1,5 Grad sind ja das große Ziel, was da ausgerufen wurde. Aber wenn wir mal uns ehrlich machen, schaffen wir das technisch überhaupt noch?
Also erstens, prinzipiell technisch und mit dem, was wir über den Klimaphysik wissen, könnten wir prinzipiell noch 1,5 Grad einhalten. Und ich sage das daher, weil in den Weltklimaratsbericht, die vorletzte Weltklimaratsbericht schon, wurde es gezeigt, wenn wir die Emissionen von heute auf morgen stoppen, dann passieren ein paar verschiedene Sachen im Klimasystem. Manchen führen zu einer weiteren Erwärmung, manchen führen zu einer weiteren Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Diese gleicht sich so ungefähr aus. Und wenn wir die Emissionen von CO2 von heute auf morgen stoppen würden, dann bleibt die Temperatur ungefähr dort, wo es ist, über längere Zeit. Wir sind gerade jetzt bei 1,5 Grad. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen die CO2-Emissionen stoppen würden, weltweit, dann würden wir die 1,5 Grad-Ziel einhalten, in aller Wahrscheinlichkeit, mit allem, was wir wissen. Das ist die Antwort auf die Frage, ist es technisch noch möglich? Ja, gesellschaftlich ist eine ganz andere Frage dazu. Und hinzu kommen zwei weitere wichtige Punkte. Erstens, die 1,5 Grad-Ziel, es ist ein technischer Punkt, aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt im Auge zu halten. Klima ist nicht Wetter, Klima ist nicht nur ein Jahr, nur dass 1,5 Grad überstiegen wurde letztes Jahr, heißt nicht, dass die 1,5 Grad Ziel für Klima zerrissen wurde, weil Klima ist definiert als die 20 oder mehrjährige Mittel der Wetter. Wir müssen eine Weile warten, bis wir dann in Mittel über 1,5 Grad für ein 20-Jahres-Mittel kommen. Aber wir sind gut auf dem Weg, dass in den nächsten Jahren, und wir müssen nicht 20 Jahre warten, weil wir auf 1,6, 1,7, 1,8 Grad und so weiter steigen. Das zieht der Mittelwert hoch. Zweites ist, 1,5 Grad war nicht der Hauptziel in dem Pariser Abkommen, sondern es war eine ergänzende ambitionierte Ziel. Ein Hauptziel ist, unter 2 Grad zu bleiben, so wie sie geschrieben ist. Also, dass die Welt der Temperaturanstieg gegenüber vor industrieller Zeit unter 2 Grad gehalten wird, weit unter 2 Grad und möglichst unter 1,5 Grad ist die Wortlaut von dem Pariser Abkommen. Also das heißt, dass das Pariser Abkommen an sich gilt sowieso noch, aber es ist den Hauptziel von dem Pariser Abkommen ist eigentlich die 2-Grad-Marke. Und da ist es noch gesellschaftlich realistisch, darunter zu bleiben. Und da müssen wir richtig alle Anstrengungen setzen, weil darüber fangen die Klimasysteme, die Klimavariablen und die in dem System, wie beispielsweise die Meeresspiegel, die Eisschichten und so weiter, in einen deutlich größeren Risikobereich zu kommen.
Ich komme gerne nochmal auf dieses Thema Technik zurück und da fällt ja immer wieder mal der Begriff Climate Engineering. Der ist bei vielen Leuten bekannt, aber es wird natürlich auch sehr, sehr viel berichtet. Meistens wird Negatives berichtet über die positiven Dinge oder über das, was technisch möglich ist. Hört man nicht immer so viel und deswegen gibt es da eine Menge Skepsis. Es ist faszinierend, aber auch verunsichernd. Vielleicht können Sie ein bisschen Klarheit schaffen und erklären, an welchen Innovationen in diesem Feld gearbeitet wird und wie wir überhaupt Einfluss auf das Klima nehmen können. Was ist denn da heute schon möglich und wo stehen wir in der Forschung?
Ja, für einen technisch aufs Ohr Podcast ist es sehr sinnvoll, dass wir über solche Technologien reden. Und ich tue mein Bestes, damit hier auch kurz zu sein. Ich muss mal sagen, ich halte eine Doppelstunde Vorlesung nur als Einführung in diese Technologie.
Okay. Das wird ein bisschen rahmensprengend.
Ich habe mal ein 20-seitiges Journal Review Paper und ein 200-seitiges Gutachten für den EU geleitet darüber. Mhm. Also nur als kurzer Hintergrund zu geben, das ist ein hochkomplexes Thema. Und ich werde es nur hier kurz umreißen können. Und zwar bei dem Thema Klimageoengineering muss man erstens wissen, dass es dann 2 große unterschiedliche Unterteile davon gibt. Zum einen gibt es die Sammlung von Ideen, wie wir Kohlendioxid oder gegebenenfalls auch andere Treibhausgase, aber hauptsächlich Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen können in einem deutlich schnelleren Tempo, als das schon natürlich passiert. Die anderen Satz an Ideen oder der andere Bereich von Klimageoengineering-Konzepten ist, dass wir irgendwas machen, um zusätzlich eine abkühlende Wirkung auf die Erdoberfläche zu erzielen. Beide davon haben eine Reihe an Untertechnologien oder einzelne Technologien, die dazu gehören. Fangen wir mit den ersten, den Kohlendioxidentfernung oder auf Englisch Carbon Dioxide Removal oder CDR an. Und diese Kohlendioxidentfernung, natürlich die einfachste zu verstehen, ist, dass wir aufforsten. Bäume pflanzen in Gebiete, wo sie schon waren und sie auch schützen über lange Zeit oder gegebenenfalls in Gebieten, wo sie noch nicht gewesen sind und versuchen da große Plantagen an Bäumen oder gegebenenfalls Wälder, aber wir können kaum Wälder kreieren in einer Zeit, die relevant ist für unser gesellschaftliches Geschehen. Also Bäume pflanzen in große Plantagen. Es gibt aber eine Reihe anderer Ideen mit Biomasse, dass man die Biomasse verbrennt und das CO2, was beim Verbrennen entsteht, dann auffängt und in den unterirdisch verschachtet, also quasi CCS, Carbon Capture and Sequestration. Also, und dann kommt CO2 aus der Luft in die Bäume durch Photosynthese. Die werden verbrannt, um Energie zu erzeugen. Und ein Teil von der Energie wird verwendet, um den CO2 abzuscheiden und zu verpressen unterirdisch. Also, zweite Idee. Oder es gibt eine Reihe an anderen Ideen. Also, es sind etwa 10 verschiedene Ideen, die im Gespräch sind. Für mich die allerwichtigste und die wahrscheinlichste, die tatsächlich zur Trage kommen wird, ist, dass wir durch chemische Prozesse CO2 aus der Luft abscheiden. Dieses können wir seit 50 Jahren, aber man muss das in U-Boots machen. Also in den U-Boots über längere Zeit steigt die CO2-Konzentration an. Man muss es aus der Luft abscheiden und dann dort einfach mal verpressen oder ins Wasser dann entlassen. Diese chemischen Ideen allerdings sind energetisch sehr, sehr teuer. Also auf einem U-Boot hat man jede Menge Energie. Man kann etwas Energie da reinsetzen, um die CO2 zu verpressen. Wenn wir überlegen, dass wir 1.000 Tonnen pro Sekunde CO2 emittieren, dann überlegen wir, welche Energie das wäre. Und wir wollten wirklich so viel zurzeit, so viel Strom, mehr Strom brauchen, als wir zurzeit produzieren, um diese CO2 wieder einzufangen und zu verpressen. Mhm. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite, die also hauptsächlich sind sie Techniken, um die Sonnenstrahlen stärker zu reflektieren zurück ins All. Es gibt auch einen Untersatz an anderen Ideen, aber hauptsächlich gibt es Ideen, wie wir beispielsweise, man hört öfters davon, Dächer weiß streichen. Das nützt kaum was global, weil die Fläche von Dächer einfach nicht groß genug ist, um wirklich was zu wirken. Oder auch Straßen weiß zu machen und so weiter, es nützt kaum was. Aber es gibt auch so relativ hirnrissige Ideen, wie beispielsweise die ganze Wüste mit Alufolie oder mit einer anderen Folie zu abdecken und die zurückstrahlende Licht stärker zurück ins All zu strahlen. Diese würden mit sich auch enorme Nebenwirkungen mitbringen. Die Ideen, die zurzeit wissenschaftlich untersucht werden und von manchen verfolgt, von anderen eher mit skeptisch untersucht, um zu verstehen, welche Wirkungen und Nebenwirkungen dabei entstehen, sind, dass in verschiedenen Höhen Partikel in der Luft gesprüht werden und entweder in einen höheren Bereich der Stratosphäre von 25 Kilometer, wo diese Partikel lange bleiben und das Licht zurückreflektieren, oder etwas tiefer in Wolkenbereich, wo die Partikel dann die Wolken aufhellen und die Wolken dadurch mehr Licht zurückreflektieren. Oder in der Mitte wäre es durchaus möglich, dann Sirenen zu beeinflussen, dass sie mehr Infrarotstrahlung von der Erde durchlassen. Also, und diese alle Technologien, keine davon ist in kleinster Weise im Einsatz oder sogar in Testphase. Die sind alle Gedankenexperimenten und die ersten Experimenten, aber nicht Tests, also erste grobe Experimenten, um überhaupt das zu verstehen in der Atmosphäre, sind in den letzten 10, 20 Jahren in ein paar Stellen durchgeführt, aber mit großem Protest durch die Zivilgesellschaft, was das gesellschaftlich herausfordernd macht.
Ja, das ist natürlich auch ein Riesenproblem, dass das Thema Kommunikation und richtige Kommunikation immer wieder ein Hinderungsgrund ist. Ne?
Das stimmt. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen gefragt, wer darf denn eigentlich entscheiden, ob solche Technologien, die Sie eben auch aufgeführt haben, überhaupt eingesetzt werden? Und wenn ja, ist das ja wahrscheinlich international ein Thema. Wie wird das da geregelt?
Ja, da sind Sie genau auf die richtige Frage. Also wenn Sie, also sorry, das ist ein bisschen länger ausgegangen.
Ja, das passt ja.
Aber kein Doppelstunde habe ich hier gebraucht dafür. Und tatsächlich durch diese Komplexität merkt man erstens, wenn man zum ersten Mal davon hört und nicht ein mürmeliges Kribbeln im Bauch bekommt, dann hat man wahrscheinlich nicht richtig zugehört. Wenn wir wirklich überlegen, auf welche Skala wir überlegen und mit welchen Hybris es überlegt wird, an einen Engineering der Klima, der Gesamtplaneten anzugehen, soll man sich ein bisschen mulmig fühlen. Und vielleicht mehr als das, soll man mit enormen Skepsis oder sogar mit Ablehnung reagieren. Also werden manchen mit einer kompletten Ablehnung reagieren. Anderen werden sehen, das ist super, dann haben wir einen einfachen und billigen Weg, um unseren bisherigen Lebensstandard einfach mal so aufrecht zu erhalten. Und da haben wir zwei von mehreren sehr gegenlaufenden Positionen zu diesem Thema. Und wenn wir solches haben, dann müssen wir überlegen, wie gehen wir darum mit internationalen Entscheidungsprozessen. Also ich persönlich, vielleicht hört man sich raus, also ich versuche hier relativ neutral das zu beschreiben in einem Technik-Podcast. Ich persönlich bin sehr skeptisch über alle von diesen Techniken, bis auf CO2 chemisch zu entfernen. Und dann bin ich skeptisch darüber, dass es innerhalb von den nächsten 30, 40 Jahren auf eine klimarelevante Skala kommen wird, weil es so teuer ist und so umfangreich ist. Also skeptisch über den Band hinweg. Und wir haben wirklich ein Problem. Diese Technologien im Moment darf jeder entscheiden für sich mehr oder weniger in sein eigenen Gebiet, sein eigenes Hoheitsgebiet. Das heißt, über jedes Land dürfte jedes Land das in die Atmosphäre sprühen, was sie wollen. Und sie kriegen vielleicht dafür international Ärger, aber es gibt kein internationales Abkommen, die das regelt. Es gibt bisher nur limitierte, für vereinzelte Technologien, wie beispielsweise die Meeren zu düngen, damit Plankton mehr wachsen und CO2 aufnehmen und dann in den tiefen Ozean sinken. Dafür gibt es eine Resolution. Keine Gesetze, aber eine Resolution der internationalen Behörden. Und das ist das Weiteste, wo es überhaupt gibt in den Governance. Also eigentlich diese Entscheidung, das sollte eine Gesamtgesellschaftsentscheidung sein. Ich vergleiche das aber mit anderen Technologien, wie beispielsweise menschliche Gentechnik. Wer entscheidet wirklich, wann und wie und inwiefern wir menschliche Gentechnik einsetzen? Oder, bestimmt ein Lieblingsthema bei der Podcast-Sendung, KI. Wer entscheidet wirklich darüber? Und wir sehen plötzlich bei dieser großen Strömungen, Climate Geoengineering, sind wir schon 20 Jahre dabei, jetzt zu überlegen, wie wir eine internationale Governance dafür unterstützen. Und vielleicht die Arbeiten, die wir gemacht haben in diesem Gefüge, ist nützlich dann nachher in der Überlegung, wie kommen wir auf eine internationale Governance für KI und für menschliche Gentechnik. Zurzeit aber ist es wirklich ein offenes Feld und das ist enorm problematisch. Und daher drücken wir in verschiedenen Richtungen darauf, dass etwas in Bewegung kommt in Bezug auf die internationale politische Diskussionen dazu.
Okay, das verleitet mich natürlich zu der Frage, wir sprechen hier über viele technische, aber auch gesellschaftliche Fragen. Wie sehen Sie denn die Rolle von Ingenieuren, die an diesen Techniken arbeiten, mit anderen Naturwissenschaftlern und so weiter? Muss die Stimme der Technik für die Politik mal hörbarer werden? Das heißt ja immer, die Ingenieure sind so bescheiden und sprechen nicht so gerne so viel über das, was sie alles erforschen und entwickeln. Aber da muss doch irgendwie mal Druck passieren, weil Sie haben ja gerade ganz deutlich beschrieben, woran solche Technologien nicht scheitern, aber wie lange es dauert, um solche Technologien dann auch mal umzusetzen.
Ja, also ich sehe verschiedene Rollen, aber hauptsächlich eine Doppelrolle für Ingenieurinnen und Ingenieure bei dieser Technologie. Zum einen gibt es sehr viele, die eher, auf Englisch heißt es starstruck, die eher so technikaffin sind und die Eindruck haben, naja, wir können alles mit Technologie lösen. Wir brauchen nur die richtige Technologie in der richtigen Menge und dann der Rest wird von sich das regeln. Und tatsächlich über den Jahren habe ich mehrere, die eher diese Position einnehmen, die das vorantreiben. Meine Technologie wird sicherlich die Welt retten können seinen Beitrag dazu machen, die Welt zu retten. Wir brauchen es nur einzubringen und dass Leute verstehen, wie das funktioniert und dann ist es gut. Dann gibt es aber viele andere Ingenieurinnen und Ingenieure, die als eine Vermittlerrolle dazwischen spielen und diejenigen, die eher skeptisch auf Technologien schauen, die natürlich technikoffen sind, als Ingenieurinnen und Ingenieure verstehen das recht gut, aber die auch selber skeptisch sind, dass einfach die Entwicklung von der nächsten Technologie und den Einsatz das uns retten wird, sondern verbringen ihr Zeit in breitere Diskussionen mit den interdisziplinären wissenschaftlichen und mit den zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren, die in diese Gespräche sind und versuchen rüberzubringen, was ingenieurstechnisch möglich ist und nicht möglich ist, aber auch zurückzutransportieren, was gesellschaftlich und governance-technisch herausfordernd ist in die Ingenieurswesen, Ingenieurs-Community. Ich selber bin kein Ingenieur von Beruf her, aber ich bin zur Universität am Georgia Institute of Technology gegangen. Also habe früher Automechanik als mein großes Hobby gemacht. Also habe schon ein bisschen Ingenieursblut in mir. Und ich sehe diese Rolle auch bei mir selber. Dazu versuchen, sowohl in die wissenschaftliche Community, aber auch in die Ingenieurs-Community, den Verständnis zu bringen, dass bei manchen von unseren Gesellschaftsherausforderungen we can engineer our way out of it. Also wir können uns durch Ingenieuren, innovative Engineering-Ideen uns wirklich eine Lösung finden. Bei so etwas so enorm Komplexes und auf so einer großen Skala wie Klimawandel werden wir nicht durch einfache Ingenieurstechniken uns daraus gewinnen. Mhm. Und dann die Frage, muss die Stimme der Technik für die Politik hörbarer werden? Jein. Also es gibt vieles in der Politik, die, ich denke, fast zu viel auf die Stimme der Technik hört. Und Sie kennen manchen politischen Strömungen, die sehr, sehr technikaffin sind und genau diese Haltung auch haben. Na, wir brauchen nur ein bisschen mehr an die Ingenieure in neuen Technologien zu investieren und dann werden wir uns unsere Welt daraus finden. Ich glaube, die Stimme der besorgte und breit informierte Ingenieurin, das muss noch mehr in die Politik kommen, aber auch die Gegenrichtung. Muss nicht die Stimme der Politik mehr in die Ingenieurs-Community reinkommen und Gehör bekommen, auch die Stimme von besorgten Bürgerinnen und Bürgern und vertreten über zivilgesellschaftliche, religiöse und weitere Organisationen, soll das auch nicht mehr Gehör bekommen.
Ja, das RIFS beleuchtet ja gesellschaftliche Wandlungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit. Das haben wir ja schon am Anfang im Podcast gehört. Das, finde ich, klingt ja erstmal sehr theoretisch. Was darf man sich denn da konkret drunter vorstellen?
Also es ist tatsächlich sowohl theoretisch als auch praktisch. Und das ist, was wir besonders am RIFS machen. Es gibt schon seit 50 Jahren diesen furchtbare Begriff Transdisziplinarität. Das ist natürlich etwas, das viele Hörer abschreckt. Also die Idee ist, transdisziplinäre Forschung kann man verstehen, ähnlich wie disziplinäre und interdisziplinäre Forschung. Disziplinäre Forschung ist, wenn man in einem Fachgebiet ist, wie ein Physiker arbeiten mit anderen Physikern zusammen. Interdisziplinäre Forschung ist, wenn man über verschiedenen Fachbereiche hinweg arbeitet, also Physiker arbeiten mit Chemiker oder sogar mit Politiker oder sogar mit Philosophen zusammen. Aber das ist immer noch akademisch, das ist immer noch auf dem Universitätscampus. Und Transdisziplinarität ist, wenn wir auch die Erkenntnisse reinbringen, Wissenschaft ist nicht das Einzige, was Wissen schafft.
Schöner Spruch,
ja. Wissenschaft hat eine sehr spezifische Art und Weise, nachvollziehbares, prüfbares Wissen zu schaffen und zu verschaffen und dann zu kategorisieren und zu dokumentieren. Und das ist eine sehr wichtige Rolle von der Wissenschaft. Aber es gibt andere Arten Wissen. Es gibt politisches Wissen, es gibt journalistisches Wissen, es gibt investigatives, es gibt religiöses Wissen, es gibt indigenes Wissen und so weiter. Also künstlerisches Wissen. Es gibt auch inzwischen künstliches Wissen, aber künstlerisches Wissen. Also es gibt das ganze Bandbreite an Wissen. Und eine unserer Perspektiven ist, wenn wir nicht versuchen, diese verschiedenen Wissensformen zu vereinen, dann haben wir viel weniger Schlagkraft, um diese Probleme anzugehen, als wenn wir diese systematisch zusammenbringen. Und das ist, was wir machen. Also das ist die Theorie, dass es Wege gibt, unsere Forschung in die gesellschaftlichen Prozesse einzubetten und im Gegenzug die gesellschaftlichen Prozesse in unsere Forschung einzubetten. Das ist eine Theorie. Wir versuchen es dann in verschiedenen Projekten zu realisieren. Und natürlich, die Realität sieht immer anders aus als die Theorie. Wir machen das für Governance der Ozeane, wir machen es für Klimaschutz natürlich, wir machen es für Luftverschmutzung, wir machen es für Digitalisierung und Industrie, wir machen das für Geohazards und Risks, wir machen das für Transformationen von Radwegen und Mobilität innerhalb von Städten und für eine breite Fläche an verschiedenen Problemen, um zu sehen, wo funktioniert solche Theorie gut in der Wissenschaft und Gesellschaft und wo funktioniert es weniger gut und was funktioniert weniger gut von der Theorie in der Praxis und dann charakterisieren wir das, damit wir sogenannten Prozesswissen, wir bringen das Wissen in den Prozessen, wie wir solche Wissenschaft, wie wir solche Entwicklungen gut hervoranbringen können.
Mhm. Ja, spannend.
Jetzt habe ich dieses Wort Transdisziplinarität aufgegriffen und jetzt möchte ich natürlich von Ihnen wissen, Herr Professor, was für Menschen arbeiten denn am RIFS? Wer sitzt denn da alles und wer arbeitet an den Themen, die wir hier natürlich nur anreißen können?
Also, wir haben nur gute Menschen, die am RIFS arbeiten.
Das glaube ich Ihnen unbenommen.
Sind VDI auch so?
Also wir haben tatsächlich, gerade nicht überraschend, ein relativ breites Spektrum an Personen, die hier am RIFS sind. Kern am RIFS ist die Sozialwissenschaft. Also wir haben Politikwissenschaft, Soziologie und ein Handvoll anderen, Handvoll anderen Sozialwissenschaften. Aber wir haben auch die Humanwissenschaften und die Naturwissenschaften auch unter einem Dach. Ich selber bin Atmosphärenphysiker ausgebildet, auch in der Physik habilitiert. Wir haben einige Atmosphärenforscher, aber auch andere Naturwissenschaftler bei uns. Wir haben auch ein paar Ingenieure, die mit uns arbeiten, und wir haben auch ein paar aus den Humanwissenschaften, beispielsweise aus der Philosophie. Aber darüber hinaus haben wir auch Personen, die aus dem praktischen Bereich kommen, vor allem aus dem künstlerischen Bereich. Wir haben immer wieder Künstler, die zu uns kommen, die nicht so verstehen sind wie Artist in Residence, also jemand, der einfach unsere Wissenschaft in künstlichen Perspektive verpacken soll und das dann an anderen in schöne Bücher an anderen weiterbringen, sondern die kritisch mit uns untersuchen, wie sind die verschiedenen Weise der Welt zu verstehen, miteinander zusammenzubringen. Also Kunst ist eine Linse, mit dem wir den Welt betrachten können, genauso wie Wissenschaft, genauso wie Ingenieurtechnik und so weiter. Es sind verschiedene Linsen, mit denen wir die Welt betrachten können. Und vor allem mit der Kunst wollen wir verstehen, wie können wir wirklich effektiv zusammenarbeiten in Richtung dieser Gesamtziel, Transformationen in Richtung eine nachhaltigere Gesellschaft zu unterstützen.
Mhm. Okay. Ja. Jetzt kommt eine gemeine Frage, Sarah.
Ja, die ist, glaube ich, wirklich
ist echt
ein bisschen
gemein.
Aber
ja,
wir wollen uns ja auch treu bleiben im Podcast und wir stellen immer zum Ende hin eine Frage, die sich so ja in die Zukunft richtet, vielleicht auch ein bisschen in die Glaskugel schaut. Und wir befassen uns ja hier im VDI viel mit dem Jahr 2050, weil wir da auch eine eigene Initiative zu haben. Und haben uns deswegen ausgedacht, wo stehen wir denn in Sachen Klimaschutz im Jahr 2050? Werden wir ja als Menschheit ein neues Verhältnis zum aktiven Umgang mit dem Planeten Erde erlangt haben?
Also, das ist schon
eine
gemeine Frage in dem Sicht, wenn man so viel weiß, was ich jetzt über den Jahren als Direktor an diesem Institut gelernt habe, macht es viel schwieriger, diese Frage positiv anzugehen, als zu der Zeitpunkt, wo ich hier gestartet bin. Wie ich vorhin gesagt habe, als Amerikaner bin ich von Natur aus ziemlich optimistisch. Das wird schwieriger und schwieriger, aber ich habe meine Hoffnung nicht verloren. Hoffnung ist dann, wenn man sieht, es kann gut ausgehen. Optimismus ist, wenn man denkt, es wird gut ausgehen. Also, und es kann noch gut ausgehen. Also, und erstens, es kann sein, dass in 2050 wir uns noch für Klimaschutz interessieren. Für mich die viel größere Sorge ist, dass es kann auch sein, dass es überhaupt nicht die Menschheit gibt in 2050.
Mhm. Ja, das wollen wir wirklich nicht hoffen.
Hoffe ich auch nicht, aber es kann sehr gut sein. Es kann sehr gut sein, oder zumindest mal die breite Gesellschaft, also Menschen als Spezies auszurotten bis 2050 wäre Asteroidgröße schwer. Also ich weiß, glaube nicht, dass wir das selber uns antun würden, aber Gesellschaften so umzurütteln, dass die Menschheit an sich, wie sie bisher bekannt ist, oder dass wir so schnell übergehen in ein Homo technicus oder etwas anderes, dass dann die Homo sapiens, wie wir jetzt kennen, sich so überlegen sind, dass es davon wegrast. Die sind alle Möglichkeiten, die wir im Auge halten müssen, schon bis 2050. Und natürlich durch die immer drohende Möglichkeit von Nuklearkrieg, wo Menschen vielleicht existieren, aber die Menschheit an sich nicht mehr insoweit existieren würde, Das ist natürlich der größte Sorge, die ich für 2050 habe. Wenn wir den Luxus haben, dass die anderen Dinge, die wir in der Welt gesetzt haben, sei es die Biodiversitätsverlust und vor allem den Insektenverlust und vor allem Bienensterben, sei es Mikroplastik, sei es andere Chemikalien, sei es Biowaffen, sei es whatever, wenn das uns nicht so beschäftigt, dass uns Klimawandel egal ist und wir den Luxus haben, sozusagen, dass wir uns mit Klimawandel noch beschäftigen, dann sehe ich, dass bis dahin werden die Klimawirkungen groß genug sein, dass es endlich mal einen Aufwachen gibt weltweit, um etwas dagegen zu tun. Wenn wir nicht vorher aufwachen, werden wir bei 2,5 Grad sein bis 2050. Also wir sind schon längst aus dem Pariser Abkommenbereich, aber dann wird die Welt in aller Wahrscheinlichkeit sich sehr mit dem Thema beschäftigen und alle Anstrengungen ansetzen. Es gibt schon ein Aufwachen und den Umstieg zur Elektromobilität beispielsweise, den Umstieg zur erneuerbaren Energie, die Überlegungen zumindest mal, die Agrarwirtschaft besser aufzustellen und so weiter, sind alle gut im Gange und werden uns dafür schützen, dass wir bei 3 oder 4 Grad landen, aber dass wir trotzdem weit über das Pariser Abkommensziel hinausschießen, sehe ich als wahrscheinlich. Und zu dem Zeitpunkt, 2050 ist für mich gut ausgewählt zum Ende von diesem Podcast, weil wir reden über Klimageoengineering-Techniken. Und eine der Schlussfolgerungen von unserem großen Bericht an der EU in 2015, schon vor 10 Jahren, von unseren begutachteten wissenschaftlichen Artikeln danach, ist, dass die Aufbauzeit von den Kohlendioxid-Entfernungstechnologien, die eine riesengroße Infrastruktur mit sich benötigen, diese Aufbauzeit beträgt etwa 30, 40 Jahre. Und das heißt, wir können sie auf eine klimarelevante Skala vor etwa 2050, vor zweiter Hälfte des Jahrhunderts, nicht erwarten. Und genauso mit den Sonnenstrahlungstechniken, die Zeit, um die zu erforschen, zu verstehen, wie sie wirken, wie sie technologisch eingesetzt wären, welche Nebenwirkungen damit kommen und vor allem um Governance so auszuhandeln, dass wenn eine Nation das versucht einzusetzen, andere Nationen nicht das runterschießen. Wenn das überhaupt gewollt ist einzusetzen, sehen wir, dass die Entwicklungszeit zumindest 30, 40 Jahren auch dauert und das ist auch erst nach 2050, aber im Bereich von 2050. Also ihr seht 2050 so als tatsächlich ein relevantes Datum in diesem Sinne. Erstens, sind wir überhaupt im Klimawandel interessiert? Wenn schon, dann werden die Wirkungen so groß sein, dass wir wirklich was machen wollen. Und bis dahin sind wir wahrscheinlich bereits allmählich Klimageoengineering-Technologien einzusetzen. Ich persönlich hoffe, dass wir nie so weit kommen, dass wir die Sonnenstrahlungstechniken einsetzen würden. Das widerspricht mein Verständnis von unserem Umgang mit der Welt. Aber clean up the mess that you've made, dass wir CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen. Und dass wir genügend erneuerbare Energie haben, um solche Systeme zu betreiben, sehe ich das als eine gute Möglichkeit für die Zukunft nach 2050. Also vielleicht habe ich das dann ins Positive drehen können, trotz der Herausforderungen, die wir bis dahin sehen.
Ja, aber ich finde, es steckt an, was Sie sagen. Also ich bleibe optimistisch. Sarah, du auch, oder?
Ja, immer. Das bleibt es auch anders. Super.
Ja, okay. Herr Professor Lawrence, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, die Sarah wahrscheinlich auch, aber naja, der Podcast ist halt nicht so lang. Wir danken für Ihre Zeit, wir danken für Ihre Informationen und wir freuen uns, dass Sie heute mit uns gesprochen haben.
Ja,
und
danke
sagen ganz
für
herzlichen
Ihre Zeit.
Dank nochmal.
Ich bedanke mich auch sehr für die Interesse und das Gespräch.
Wer mehr wissen möchte über Professor Lawrence und RIF,
der schaut bitte in die Shownotes.
Genau. Oder er schaut, wo immer es möglich ist und wo dieser Podcast gesendet wird, da steht noch eine ganze Menge mehr drin. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, oder wenn ihr Kommentare habt zu unserem Podcast, die wir immer so machen, dann schreibt uns bitte gerne unter podcast@vdi.de.
Da habe ich nichts hinzuzufügen.
Genau. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.